Die letzte Predigt vorm Urlaub und ich freue mich, dass ich euch nochmal sehen kann vorher und mit euch diese Zeit verbringen in der Gegenwart unseres Vaters. Die Miriam hat letzten Sonntag eine wunderbare Predigt gehalten über den Galaterbrief Kapitel 3. Dabei hat sie die Bemerkung gemacht, ich habe die Predigt angeschaut nochmal auf DVD, auch einen lieben Gruß an die zu Hause jetzt zugeschaltet haben. Freue mich, dass ihr euch die Predigt auch heute anschaut. Der frische Wind ist echt klasse, bringt mich aber ein bisschen in die Bredouille. Okay, also sie hat einen Hammersatz losgelassen und hat gesagt, das Schwere an unserem Glauben ist, muss ich im Bild bleiben, das Schwere an unserem Glauben ist, dass es so leicht ist. Ich habe vorhin erzählt, so leicht ist es. Denen, die ihn aufnahmen, gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, so leicht. Und vielen Menschen ist das zu leicht. Sie würden es gerne selber schaffen. Anstatt zu vertrauen, dass das, was Jesus getan hat, genügt. Und doch ist es so leicht. Miriam hat in der Predigt, deshalb habe ich diese Säulen wieder aufgebaut, das erklärt mit den verschiedenen Bünden, die Gott mit Menschen eingegangen ist. Im Alten Testament, und daran wird auch im Galaterbrief erinnert, hat Gott einen Bund mit Abraham geschlossen. Schaut euch die Predigt einfach nochmal im Internet an, wenn ihr wissen wollt, wie der Abrahamsbund losgegangen ist. Und eines sei gesagt über allen Bünden, über die wir sprechen. Immer hat Gott die Initiative ergriffen. Immer hat Gott den Anfang gemacht. Immer hat Gott sich uns Menschen zugewendet. Zunächst einem Mann namens Abraham. Mit dem hat er einen Bund geschlossen. Und Gott hat die Verantwortung für diesen Bund alleine übernommen. Während der Vertrag geschlossen wurde, mit Feuer besiegelt wurde, da hat Abraham gerade tief geschlafen. Gott hat die Verantwortung für diesen Bund genommen. Alle Versprechen, die er dem Abraham damit gegeben hat, hat er gesagt, die werde ich halten. 430 Jahre später war das Volk gewachsen und endlich aus der Sklaverei Ägyptens befreit, am Berg Sinai angekommen. Und dort wurde ein neuer Bund geschlossen, der diesen Bund mit Abraham nie abgelöst oder beendet hat. Dieser neue Bund am Sinai, den hat Gott mit dem ganzen Volk Israel geschlossen. Mit keinem anderen Volk, mit dem erwählten Volk. Und dort hat er ihnen was gegeben. Ich weiß nicht, wie viel Grad hier? 25 Grad? Ich werde zwischendurch noch fragen, seid ihr dabei? Ne? Er hat ihnen was gegeben am Sinai. Was war das wohl? Also die Miriam hat hier so eine schöne Bibel, eine hebräische Bibel aufgebaut. Die habe ich natürlich nicht. Aber es waren zwei steinerne Tafeln mit den Geboten. Und diesen Bund hat Gott mit seinem Volk geschlossen, dass sie darauf verpflichtet, diese Gebote zu halten. Und wir lernen in dem Galaterbrief und anderen Schriften der Bibel, dass dieser Bund von Gott mit seinem Volk geschlossen wurde, damit sie etwas lernen. Sie sollten nämlich lernen, dass sie niemals, niemals, niemals imstande sein werden, diesen Bund mit eigener Kraft zu halten. Jeder übertritt die Gebote. Jeder hat sie übertreten. Und jeder Mensch, der versucht, sie zu halten, wird sie wieder übertreten. Der ganze Lernprozess mit den Geboten hat ziemlich lang gedauert. Aber der Galaterbrief von Paulus, der spricht davon, als der Zeitpunkt Gottes gekommen war, als die Zeit erfüllt war im Lutherdeutsch, sandte Gott seinen Sohn. Dass der für uns lebt, dass er alle Gebote, die Mose bekommen hat für das Volk Israel, alle erfüllt hat. Als erster und als einziger. Und dann ist er in dieser vollkommenen Gerechtigkeit, die er gelebt hat, ans Kreuz gegangen für uns alle, die wir es übertreten haben, die wir nicht in der Lage sind, dieses Gebot zu halten, die wir getrennt waren von Gott, dem Vater. Und da sandte Gott seinen Sohn, der es nicht nur erfüllt hat, sondern der dann diesen neuen Bund geschlossen hat. Die Miriam hat letzten Sonntag gefragt, wann hat er denn den geschlossen? Wann hat er den neuen Bund eingesetzt? Und die Antwort war, als er zum letzten Mal mit seinen Jüngern gegessen hat. Dann nahm er den Kelch und sagte ihnen, das ist der neue Bund in meinem Blut. Er nahm das Brot und hat ihnen erklärt, jetzt gibt's einen neuen Bund. Und der hat seine Wirkung bekommen, weil er dann tatsächlich am Kreuz sein Blut vergossen hat, seinen Leib hat brechen lassen und dann vom Tod wieder auferstand. Der neue Bund. Und ich zitiere nochmal ganz am Anfang. Allen, die ihn annahmen, gab er das Anrecht, nun Gottes Kinder zu sein. Denen, die an seinen Namen glauben. Man muss nicht mehr hoffen, dass man es irgendwie schafft, durch eigene Anstrengung Gebote zu halten und Gott damit zu gefallen, endlich gut genug zu sein. Nein, jetzt reicht es ganz und gar darauf zu vertrauen, was Jesus getan hat. Das ist der neue Bund. Und man hat irgendwie den Eindruck, es geht im Galaterbrief immer nur um Basics. Und die Grundlagen. Denn die Grundlagen waren es, die plötzlich ins Wanken geraten waren durch diese Irrlehrer, die sich in den Gemeinden in Galatien breit gemacht haben, die den Paulus madig gemacht haben, die gesagt haben, Evangelium von Jesus schön und gut, aber um das zu erleben mit dem neuen Bund, musst du erst mal unter den Alten kommen. Die Männer sollten sich erst mal in aller Bescheidenheit beschneiden lassen und dann können wir weiter drüber reden. Und Paulus war sowas von sauer. Er war sowas von wütend und aufgebracht über diese Freunde, die da quer reinkamen und so einen Blödsinn erzählt haben. Die Leute wieder zurückbringen wollten in eine Knechtschaft unter das Gesetz, wo doch Jesus sie befreit hat von der Knechtschaft des Gesetzes. Es geht um die Basics, damit die Grundlage erhalten bleibt. Auch den Gemeinden in Galatien, dem Paulus ist hier, dem ist das Herz gebrochen über der Situation. Was? Die wollen zurück zum Gesetz, das kann doch nicht sein. In Kapitel 3, am Ende von Miriams Predigt, hat sie gesagt, worum ging es in dieser Predigt letzten Sonntag? Es ging um die drei Bünde, Abraham mit Gott. Gott mit Abraham, es ging um den mosaischen Bund am Sinai, 430 Jahre später. Und es ging um den neuen Bund mit Jesus, für die ganze Menschheit, für jeden Menschen, der an Jesus glaubt. Und dann hat Miriam noch gesagt, es geht nicht mehr um uns. Es geht nicht mehr um uns, wie gut wir sind oder wie sehr wir versagt haben. Es geht einfach nicht um uns, sondern es geht um Jesus, um das, was er getan hat. Es geht nicht nur um eigene Leistung, sondern es geht um sein Tun am Kreuz. Und dass nur der Glaube daran zählt. Dass nur der Glaube daran zählt. Ich lese nochmal aus Kapitel 3 wenige Verse, Vers 26 und bis 29. Und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Ihr seid Kinder Gottes durch den Glauben. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder freie Männer oder Frauen. Denn ihr seid alle gleich. Ihr seid eins in Jesus Christus. Und weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr die wahren Nachkommen Abrahams. Ihr seid seine Erben und alle Zusagen Gottes an ihn gelten euch. Durch den Glauben. So einfach. Ich habe heute kein Hemd an, ganz bewusst, weil diese Temperaturen heute sind. Aber normalerweise trage ich ja so ein Hemd. Und wenn es nicht so sehr spannend am Bauch, dann mache ich es auch zu. Die Männer kennen das Problem mehr wie die Frauen vielleicht, wenn man nämlich falsch anfängt. Sich vertut mit dem obersten Knopf und dann weitermacht, dann ist das ganze Ding schief gewickelt. Ja? Da muss man alles wieder aufmachen. Denn der Anfang hat nicht gestimmt. Und wenn die Grundlage nicht mehr stimmt, dann stimmt alles andere, was wir darauf aufbauen, auch nicht mehr. Paulus legt deshalb ungeheuren Wert immer wieder, dass die Basics stimmen. Und dass wir uns da nicht berauben lassen. Ihr seid alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Jetzt könnte ich eigentlich Amen sagen und wir könnten nach Hause gehen, denn das ist das Wesentliche, was wir alle mitnehmen werden. Und was wir uns nicht rauben lassen dürfen. Aber es geht ja weiter. Ich habe ja nur erinnert an Kapitel 3, an die letzte Predigt. Jetzt kommt Kapitel 4. Zieht euch mal warm an. Ah, nee, Entschuldigung, heute nicht, aber es geht einfach weiter. Paulus ringt darum, dass die Menschen in Galatien wieder gegründet sind, gefestigt sind in diesem Evangelium. Stellt euch vor, ein Vater stirbt und hinterlässt seinem unmündigen Kind großen Reichtum. Doch dieser Erbe ist, bis er erwachsen ist, nicht besser dran als ein Knecht, auch wenn er in Wirklichkeit alles besitzt, was seinem Vater gehört. Er muss seinen Vormündern gehorchen, bis er das Alter erreicht, das sein Vater festgesetzt hat. Was würde man sagen heute, wann erbt man denn wirklich? Ab 18 spätestens, oder? Da ist man volljährig in unserem Land. Dann kann erst geerbt werden, auch wenn man es vorher schon besitzt. Man hat keine Verfügung darüber. So war es auch bei uns, sagt Paulus, bevor Christus kam. Wir waren Diener dieser Welt. Doch als der festgesetzte Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau unter dem Gesetz, unterstellt. Gott sandte ihn, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen und als seine Kinder anzunehmen. Weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben. Sodass ihr zu Gott nun lieber Vater sagen könnt. Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seinen Kindern gehört euch alles, was ihm gehört. Gott hat es so bestimmt. Noch einmal schlägt Paulus in die gleiche Kerbe rein. Ihr seid Kinder geworden. Ihr dürft jetzt Vater zu Gott sagen, weil ihr glaubt. Und dann ist noch etwas weiteres passiert, das jetzt in Kapitel 4 Bedeutung gewinnt. Gott hat euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun lieber Vater sagen könnt. Ihr kommt nun in eine Nähe zu Gott, die es vorher so nicht gab. Aber Vater. Jesus hat so oft aber gesagt, als er gebetet hat, zu seinem Vater. Eine Nähe, eine Vertrautheit. Nicht eine Angst in der Beziehung, sondern eine Papa. Unser Martin, den bringen wir morgen ja in die Lebenshilfe nach Baden-Baden. Da darf er 3 Wochen sein. Aber heute Morgen, da kam er einfach nochmal her. Ich mach's mal bei dir, okay. Da kam er zu mir her. Wir saßen schon im Frühstück und hat einfach... Morgen sehen wir uns ja nicht mehr. Ist doch schön, oder? Bei allem, wo wir uns manchmal... irgendwie nervend gegenseitig wahrscheinlich, ist doch immer das da. Und du und ich, weil wir Kinder geworden sind, hat Gott uns den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass wir nun lieber Vater, Abba Vater sagen dürfen zu Gott. Durch den Geist Gottes ist in dir und mir eine Nähe zu Gott entstanden, wie es sie noch nie gab. Und wieder ist es so einfach. Und dieser Geist Gottes, der ist seit dem Zeitpunkt, als du angefangen hast, an Jesus zu glauben, auf ihn zu vertrauen, in dir am Wirken, damit dieses Vertrauen zu Gott weiter wächst, sich weiter entfaltet und unser Leben verändert. Der Geist Gottes ist am Wirken. Wir sind jetzt nicht mehr Diener, wir sind Kinder. Durch den Glauben sind wir Kinder Gottes geworden, haben wir in Galater 3, 36 lesen können. Und in Kapitel 4, Gott hat uns den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben. Ich glaube, dass uns allen, die wir aufmerksame Bibelleser sind, aufgefallen ist, dass im Galaterbrief manche Dinge etwas kürzer, komprimierter stehen, die wir auch im Römerbrief lesen können. Und gerade auch zu dem Text, dass Gott uns seinen Geist gegeben hat, durch den wir Abba, Vater sagen können, ist im Römerbrief Kapitel 8 auch zu lesen. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn Abba, Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum, denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch an seinen Leiden mitteilen. Man mag über die Vaterherzbewegung mit Matthias Hoffmann und Freunden, die schon oft bei uns waren, denken, wie man will. Mit den Herzen und Kuscheln oder auch nicht. Diese Symbole sind erstmal Symbole. Aber diese Beziehung, die ich zu meinem Papa im Himmel habe, die will ich mir durch nichts nehmen lassen. Durch gar nichts. Da darf ich einfach kommen. Also, ich darf einfach kommen. Im Bild gesprochen auf seinem Schoß sitzen oder ihn einfach umarmen. So schön, wenn man dann mal jemanden tatsächlich umarmt. Aber im Glauben geschieht das. Im Glauben habe ich diese Nähe und Beziehung zum Vater im Himmel. Es ist schon der Hammer. Im Epheserbrief betont Paulus einen ähnlichen Punkt. Durch Christus habt ihr nun die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Es gehört einfach dazu. Im Glauben werde ich Kind Gottes und als Kind Gottes erlebe ich, dass der Geist Gottes jetzt in mir lebt. Und mir eine Nähe zum Vater im Himmel schenkt, die ich vorher nicht gekannt habe. Und dieser Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat. Alles, dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Paulus sagt in Galater 4, 7, als seinen Kindern gehört euch alles, was ihnen gehört. Wir waren über den Donnerstag und Freitag am Bodensee, haben donnerstags in Nussdorf zwei Gemeindeglieder besucht. Das war natürlich eine Dienstreise in diesem Sinn. Martin und Waltraud Zilli. Wir haben natürlich nur seelsorgerliche Gespräche geführt. Aber eins fand ich ganz toll, was der Martin von sich erzählt hat. Das hat mich selber berührt und bewegt. Sie leben ja ein Leben, das schon alternativ ist. Ne? Das Winterhalbjahr in Spanien auf dem Campingplatz, das Sommerhalbjahr am Bodensee auf dem Campingplatz und zwischendurch mal ein bisschen Pforzheim und die Distanz überbrücken zwischen diesen Orten. Und er hat sich eines Tages die Frage gestellt, ist es okay? Ist es okay, dass ich so lebe? Es gibt ja viel Armut auf der Welt und viel Not. Und darf ich mir das überhaupt leisten? Und dann hat meine Cousine, die Katharina Schmidt, die das ICL aufgebaut hat, ihm wohl den Zahn gezogen und hat gesagt, du kennst doch die Geschichte von den beiden Söhnen. Der eine, der erste, der verloren ging und der wiederkam. Aber da war noch ein zweiter Sohn. Und dieser zweite Sohn, der hätte über alles, was der Vater hatte, verfügen können, wenn er nur gewollt hätte. Aber das hat er nicht. Er hat sich wie ein Knecht verhalten. Er hat sich nichts gegönnt. Und war jetzt stinkesauer, dass sein Bruder, der alles verprasst hatte, jetzt wieder gnädig aufgenommen wurde, in die ganze Identität als Sohn wieder zurückkommen durfte. Und Katharina sagte dem Martin, bitte sei nicht wie dieser zweite Sohn. Du darfst das haben. Du darfst das erleben. Paulus sagt den Galatern, als seinen Kindern gehört euch alles, was ihm gehört. Ich stelle mal eine persönliche Frage, lebst du das auch? Dass du in dieser Identität als Kind Gottes lebst? Dass der ganze Reichtum des Himmels, den Gott schon dem Abraham versprochen hat, der in Christus real wurde, dass du den auch lebst? Dass du dazu auch Ja sagst und Danke sagst. Und danke Jesus, dass ich heute so leben darf, wie ich lebe. Dass wir anfangen zu teilen, dass wir anfangen Opfer zu geben. Das kommt alles noch. Es gibt ja noch ein Kapitel 5 im Galaterbrief. Da wird was von einem Kampf gesprochen zwischen dem Fleisch und dem Geist. Freut euch auf die nächste Predigt. Aber du bist Kind Gottes geworden. Und alles, was der Vater verheißen hat, gehört dir. Meine Frage an dich heute Morgen ist, lebst du heute Morgen in dieser Identität als Kind Gottes, das Erbe ist, dem alles an Verheißungen zugesprochen wurde? Leben wir in dieser Wirklichkeit? Ich glaube, manchmal vergessen wir es. Manchmal sind wir in der Gefahr, selber tun zu wollen, anstatt uns vom Vater beschenken zu lassen. Ich möchte an dieser Stelle für alle, die an der Stelle zu kämpfen haben, einfach ein Gebet sprechen, die Predigt mit einem Gebet unterbrechen und da hinein beten. Ihr müsst euch nicht melden, der Heilige Geist zieht ja eh euer Herz. Das genügt. Und Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir durch den Glauben wirklich deine Kinder geworden sind. Und dass wir als deine Kinder beschenkt sind durch deinen Heiligen Geist, der uns das alles erst verstehen lässt. So tief, dass wir sogar, aber lieber Vater sagen dürfen. Und dass uns nun die himmlischen Ressourcen offen stehen. Verheißungen, die so groß sind, dass wir es noch gar nicht begreifen können. Und ich bitte dich für jeden von uns, der hier neue Festigkeit und Stärke braucht, dass du kommst, Geist Gottes, und das jetzt, in diesem Augenblick bewirkst. Dass das, was doch eigentlich so einfach ist, auch einfach bleibt und wieder einfach wird. Zu wissen, ich bin Kind Gottes. Ich darf Vater zu Gott sagen. Und nichts ist ihm zu groß oder zu schwer. Hab Dank, Herr, dass du bei den Galatern damals, wie auch bei uns heute, die Grundlagen zurechtrückst und uns darin stärkst. Amen. Über die Tiefe dieser neuen Identität wundert sich Paulus über die Maßen in dem ganzen Brief. Wieso wollt ihr nun wieder diese armseligen Elemente dieser Welt? Wieso wollt ihr denen wieder dienen? Wieso wollt ihr wieder zurück zum Gesetz? Wer hat euch den Kopf so verdreht? Ich lese jetzt nicht alle Textpassagen vor. Das möchte ich euch anbefehlen, zu Hause Galater 4 in Ruhe nochmal zu lesen. Aber Paulus ist immer noch aufgewühlt und entsetzt darüber, wie kann man, wenn man das einmal verstanden hat, wieder zurückkehren zur Knechtschaft des Gesetzes. Er sagt, anerkennet, ihr versucht Gott zu gefallen, indem ihr euch an irgendwelche Feiertage haltet, indem ihr bestimmte Dinge tut oder nicht tut, indem ihr versucht, Gott zu zeigen, was für tolle Hechte ihr seid. Ihr versucht, das ist ja, auf der einen Seite ist schön, ihr bemüht euch, aber bei all dem, ich mache mir Sorgen um euch. Ich mache mir Sorgen um eure Glaubensentwicklung, um euren Glaubenszustand. Seid ihr noch richtig auf dem Fundament, auf dem alleine ihr im Glauben wachsen könnt? Und dann erinnert er sich, das ist so ein persönlicher Brief, das ist schon der Hammer. Er erinnert sich zurück und erinnert auch die Freunde in Galatien zurück. Als ich zum ersten Mal zu euch kam und euch zum allerersten Mal das Evangelium gepredigt habe, da war das eine schwere Zeit im Leben von Paulus. Er erinnert sich selbst zurück. Er sagt, da war er nämlich krank. Komisch, ausgerechnet der Apostel Paulus, der für so viele Kranke gebetet hat, die wurden auch gesund. Also er war selber krank. Ich war so krank, dass im Normalzustand hättet ihr euch abgewendet von mir. Ihr hättet mich gar nicht mehr angeguckt. Ihr hättet einen Bogen um mich herum gemacht. So krank war ich. Aber in euren Augen war das gar nicht so. Ihr habt euch nicht abgewendet von mir. Ihr habt mich wirklich aufgenommen. Jetzt lese ich doch den Text. Doch obwohl meine Krankheit anstößig für euch war, habt ihr mich nicht abgelehnt und nicht abgewiesen. Nein, ihr habt mich aufgenommen und für mich gesorgt, als wäre ich ein Engel Gottes oder sogar Jesus Christus selbst. Wo ist nur eure Freude von damals geblieben? Also man merkt, das sind ganz persönliche Erfahrungen, an die er sich erinnert und die er versucht wieder hochzuhalten. Da war mal etwas ganz stark zwischen uns. Etwas, was nicht normal war. Etwas, was so stark war. Was merkt ihr nicht selber, was da verloren gegangen ist? Wo ist nur eure Freude geblieben? Und auch hier möchte ich nochmal ganz persönlich werden. In unserem Leben mit Jesus. Wo ist nur unsere Freude geblieben? Man spricht ja immer von der ersten Liebe, ne? Ob es nun in der Ehe ist oder mit dem Baby, das da frisch geboren ist. Aber auch gerade in der Liebesbeziehung mit Gott. Der Liebesbeziehung mit Jesus, wo es dann zum ersten Mal aufleuchtet, wow, ich bin bedingungslos geliebt, ich bin alle meine Sünden los, ich bin von Gott geliebt, so wie ich bin, ich muss gar nicht erst anders werden, um von Gott geliebt werden zu können, er liebt mich jetzt, so wie ich bin. Boah, erinnere dich zurück, wie dein Anfang im Glauben war. Und die Freude über deine Erlösung. Die Freude über diese neue Beziehung mit Gott, dem Vater. Und manchmal geht diese Freude verloren. Da kommt manches dazwischen im Lauf des Lebens. Naja, die Frage mit den Sorgen, wie man das Leben so bestreitet, kann manchmal schwer werden. Die Beziehungen untereinander können manchmal schwierig werden, wo man aneinander schuldig wird. Die Erwartungen, die man gehabt hat, die enttäuscht wurden. Viele Dinge können uns die Freude rauben. Was ist bei dir? Bei den Galatern war es, dass sie die Grundlage verlassen hatten und im Zweifel waren, das mit Jesus schön und gut, aber das genügt doch nicht. Die haben gesagt, wir müssen auch wieder Gesetze erfüllen. Wo ist eure Freude geblieben? Wie sehr ist Jesus vielleicht nicht mehr so im Fokus, nicht mehr so im Mittelpunkt und andere Dinge konkurrieren mit Jesus in deinem Herzen? Dann verlieren wir die Freude. Kehr zurück. zu Jesus. Vielleicht ist es heute Morgen auch ein neuer Schritt, einfach hin zu Jesus dran, dass ich Vergebung annehmen kann, wirklich annehmen kann, dass Gott mir wirklich vergeben hat, was ich verbockt habe. Und dass ich vielleicht auch mit seiner Hilfe mir selbst vergeben kann, wo es mir schwerfällt. Dass ich anderen vergeben kann. Dass ich mich und andere nicht mehr länger selber strafe. Glaube ich noch an das große Ja Gottes zu mir? Ich glaube immer, wenn wir dahin zurückkehren, dann kommt wieder die Freude zurück. Boah, ich bin immer noch geliebt. Nichts, was zwischendurch passiert ist, ob ich darauf stolz bin oder nicht stolz sein kann, hat etwas an der Kraft der Liebe Gottes verändert. Keine Sekunde hat Gott seine Liebe zu mir geändert. Wenn du heute Morgen vielleicht da sitzt im Gottesdienst und dich fragst, wo ist eigentlich meine Freude geblieben, dann möchte ich auch da hinein nochmal ein Gebet sprechen. Und einfach beten, dass der Geist Gottes diese Freude an Jesus, diese Freude über die Erlösung erneuert, dass sie durchbricht. Diese Leichtigkeit des neuen Bundes mit dem Papa. Lass mich nochmal beten. Jesus, du weißt, wo das vielleicht den einen oder anderen trifft unter uns heute Morgen, dass die Freude abhanden gekommen ist. Bei den Galatern haben wir entdeckt, lag es daran, dass sie nicht mehr auf Jesus allein vertraut haben und im Zweifel waren. Und du kennst die Gründe, die bei uns zugrunde liegen. Wir halten sie dir alle hin jetzt in diesem Augenblick und sagen, Jesus, danke, dass du größer bist als alles, was mir die Freude geraubt hat. Und ich bitte dich, komm jetzt durch deinen Heiligen Geist, dass ich neu klar sehe, wer ich bin und wer ich sein darf als Kind Gottes. Dass ich mich neu einfach freuen kann in dir. Amen. Es muss immer wieder neu entdeckt werden, dass Gott Ja sagt zu uns. Jetzt haben wir schon zweimal gebetet in dieser Predigt. Jetzt gibt es nur noch einen kleinen Nachschlag. Ich habe noch ein paar Minuten bis 11. Ich will euch gar nicht so lange auf die Folter spannen bei so einem warmen Tag. Ich schwitze ja selber schon hier vorne. Aber noch ein kleiner Nachschlag aus Kapitel 4. Einfach weil Paulus darum ringt, dass diese Basics wieder stehen, richtig stehen, bringt er noch ein Beispiel. Er bringt noch mal ein Beispiel aus der Zeit von Abraham. Bevor ich das Beispiel erwähne, nach Ansicht der jüdischen Rabbinen kam den Berichten der Heiligen Schrift immer eine vierfache Bedeutung zu. Ich würde mich so freuen, wenn ich jetzt den Anatoli Urzhomirski neben mir stehen hätte, der ja im März bei uns gepredigt hat und immer so ein Stück weit die Perspektive eines Juden auf das Evangelium da noch einen anderen Aspekt bringen konnte. Also es war tatsächlich so, dass die jüdischen Rabbinen, wenn sie Bibeltexte gelesen haben vom Alten Testament, eine vierfache Bedeutung gelesen haben. Die erste, die nannte sich Peshat, einfach die schlichte, wortgetreue Bedeutung. Einfach so wie du es liest, so ist gemeint. Die zweite Bedeutung war Rematz, eine sich aufdrängende Bedeutung, die man vielleicht beim zweiten Mal noch deutlicher sieht oder beim dritten Mal. Eine Bedeutung, die jetzt aber noch stärker ist als das, was ich beim ersten Mal gelesen habe. Und dann kam eine dritte Bedeutung, Derusch. Bei einer genaueren Untersuchung des Textes kam nochmal eine schärfere Betonung einer neuen Bedeutung heraus bei der Betrachtung. Und schließlich als vierte Bedeutung Sod, die allegorische, sinnbildliche Bedeutung. Ich will das jetzt nicht zu sehr vertiefen, nur einfach anklingen lassen, denn der Apostel Paulus greift jetzt zu solch einem Stilmittel, als er das Kapitel 4 quasi zum Abschluss bringt. Er nimmt eine einfache biblische Geschichte aus der Zeit Abrahams und gibt ihr eine allegorische Bedeutung, um einfach seinen Standpunkt klar zu machen in der ganzen Sache mit den Bünden und mit dem neuen Bund. Und zwar erinnert er an Abraham. Abraham hatte zwei Söhne. Wie hießen die? Ganz laut. Ismael und Isaak. Jawohl, danke. Ihr seid noch da. Und dann erinnert Paulus daran, dass der Ismael, der als Erster geboren wurde, nicht der Sohn war, den Gott gemeint hat. Gott hatte dem Abraham ja schon einen Nachkommen versprochen, aber dem Abraham hat es zu lang gedauert. Und er wusste nicht, wie das noch gehen soll mit seiner Frau Sarah. Und haben sie was gemacht, was damals in der Kultur vielleicht legitim war. Die Sarah hat dem Abraham ihre Magd gegeben, die Hagar. Und die haben miteinander geschlafen und einen Sohn gezeugt, den Ismael. Und haben so der Verheißung Gottes auf die Sprünge helfen wollen. Da war doch was, Gott, du hast doch was versprochen. Aber die Wahrheit war, das war nicht der Sohn, den Gott versprochen hat. Das war nicht der Sohn der Verheißung. Da hat Abraham etwas selbst machen wollen. Und trotz diesem menschlichen Versagen Abrahams hat Gott seine Verheißung erneuert, dass Sarah ein Jahr später schwanger war und einen Sohn geboren hat, obwohl sie die biologische Uhr längst abgelaufen war. Ein Wunder. Ein Sohn der Verheißung. Und Paulus erinnert die Freunde in Galatien dran, die Hagar, das war eine Magd, eine Dienerin, eine Sklavin. Und der Sohn von ihr ist eben auch ein Sklave, nicht ein Sohn der Verheißung. Die Sarah ist eine Freie und so bedient sich Paulus dieser Geschichte und sagt, die Sklavin Hagar ist ein Sinnbild für den Berg Sinai, wo die Menschen unter das Gesetz kamen. Und Sarah, die Freie, ist ein Symbol eher für das himmlische Jerusalem. Und Paulus sagt einfach, ihr lieben Freunde in Galatien, wir sind keine Kinder der Sklavin, wir stehen nicht unter dem Gesetz, wir sind Kinder der Freien und Gott nimmt uns wegen unseres Glaubens an. Immer wieder betont das, Gott nimmt uns wegen unseres Glaubens an. So einfach ist das, ich komme wieder zurück, so einfach ist es. Du brauchst nur an Jesus zu glauben. Der Glaube ist der Schlüssel. Nichts, was wir selbst tun könnten, würde genügen. So einfach ist es. Amen. Ziemlich pünktlich auf 11 Uhr habe ich es geschafft. Was nehmt ihr denn mit heute Morgen? Ihr seid Kinder geworden. Ihr seid mit dem Geist Gottes beschenkt worden, der euch Abba, lieber Vater, sagen lässt. Ihr habt eine neue Identität als Kinder Gottes. Ihr könnt darüber nachdenken, was will mir eigentlich ständig die Freude rauben? Denn Freude ist das große Kennzeichen der Kinder Gottes. Was hat mir die Freude geraubt? Und das nenne ich Jesus und sage, ich will die Freude zurück. Und alles, was sie hindert, gebe ich dir ab. Und lasst es euch einfach nicht nehmen. Ihr seid Kinder Gottes. Dürft in dieser Freiheit der Kinder Gottes leben. Dass es nicht gesetzlos ist, werdet ihr bei der nächsten Predigt entdecken. Und darum möchte ich euch einladen, nächste Woche den Galaterbrief rauszuholen. Ich fand es immer so nett, wie letzten Sonntag die Miriam darauf hingewiesen hat. Bringt doch mal eure Bibel mit. Also nicht die Handys, nicht die Tablets, sondern richtig Papier. Ne? Ich muss ehrlich gestehen, mir geht's wie der Miri. Sie hat es gesagt und hat dann doch aus dem iPad gelesen. Und ich habe auch keine Bibel dabei. Ich tue jetzt mal so, als ob dein Liederbuch die Bibel ist. Ne? aber vielleicht steht es uns wirklich gut an. Ich sage es mit allen 10 Fingern an mich selber gerichtet, dass wir doch wieder das Buch mit Papier in die Hand nehmen. Auch wenn man eine Lesebrille braucht, wie ich jetzt langsam. Es ist gut. Nimm deine Bibel her.